Hennessys Partner. Ich glaube nicht, dass wir jemals seinen wahren Namen kannten. Allerdings machte uns das auch nicht weiter zu schaffen, denn im Jahre 1854 wurde in Sandy Bar ohnehin fast ein Jedermann neu getauft. Die neuen Namen waren oft das Resultat eines bestimmten Kleidungsstils, wie das Beispiel von Latzhosen Jack zeigt. Manchmal waren sie bedingt durch andere Gewohnheiten, etwa im Falle von Natron Bill, der so genannt wurde, weil er sein täglich Brot mit geradezu unanständigen Mengen dieser Chemikalie versetzte. Allerdings konnte auch ein sprachlicher Lapsus zum Namensgeber werden, wie das Beispiel des Eisenpiraten zeigt. Dieser, ein völlig gewaltfreier, gütiger Mann, hatte seinen unheildreuenden Namen nur deshalb erhalten, weil er einmal das Wort Eisenpyrit falsch ausgesprochen hatte. Namen waren in Sandy Bar also Schall und Rauch. Das lag wohl daran, dass zu jener Zeit die Echtheit eines Namens lediglich durch den Mann, der ihn nannte, bewiesen wurde, und sonst durch nichts. »Sie nennen sich also Clifford, ja?« sagte der Saloonwirt Boston, verächtlich zu einem furchtsamen Neuankömmling. »Haha, in der Hölle stapeln sich die Cliffords!« Dann stellte er den unglücklichen Menschen, der wirklich Clifford hieß, als Eichelherr Charlie vor. Woher Boston die Eingebung für diesen Namen genommen hatte, blieb unklar. Was ebenfalls blieb, war der Name. Aber wir wollen wieder auf Tennessees Partner zu sprechen kommen, den wir nur unter diesem merkwürdigen Namen kannten. Dass er jemals als eigenständige Person existiert hatte, erfuhren wir erst später. Anscheinend hatte er 1853 Poker Flat in Richtung San Francisco verlassen, offensichtlich auf der Suche nach einem Eheweib. Weiter als Stockton kam er nicht. Dort traf er auf eine junge Person, die in dem Hotel bediente, wo er wohnte. Eines Morgens sagte er etwas zu ihr, was sie zu einem durchaus freundlichen Lächeln bewegte und dazu einen Teller voll Toast aus seinem Schädel zu zerdeppern. Hierauf verschwand sie in der Küche. Er folgte ihr. Kurz darauf erschien er wieder, mit noch mehr Toast auf seinen Kleidern und dem Sieg in der Tasche. An diesem Tage wurden sie von dem Friedensrichter vermählt und kehrten zusammen nach Poker Flat zurück. Nun, es ist mir bewusst, dass man diese Anekdote viel romantischer hätte ausschmücken können, aber der Erzählstil von Sandy Bar sah nun mal vor, Dinge der Gefühlswelt mit einem humorigen Unterton zu versehen. Vom Eheglück der beiden ist nur wenig bekannt. Das könnte daran liegen, dass der junge Tennessee, der damals bei seinem Partner wohnte, eines Tages die Gelegenheit fand, seinerseits der Braut etwas zu sagen, was sie zu einem durchaus freundlichen Lächeln bewegte. Daraufhin schlug sie züchtig die Augen nieder und zog sich zurück. Dieses Mal sogar bis nach Marysville. Tennessee folgte ihr und sie ließen sich zusammen nieder, auch ohne die Hilfe eines Friedensrichters. Tennessees Partner nahm den Verlust hin, wie er alles hinnahm, stoisch und ernst. Zur allgemeinen Überraschung kehrte Tennessee eines Tages aus Marysville zurück. Allein. Die Frau seines Partners hatte jemandem anderen zugelächelt und sich dann mit ihm zurückgezogen. Noch größer war die Überraschung, als Tennessees Partner der Erste war, der Tennessee freudig die Hand schüttelte. Die Jungs, die sich im Canyon versammelt hatten, um der Schießerei beizuwohnen, waren natürlich ungehalten. Und ihre Entrüstung hätte wohl Ausdruck in ein paar sarkastischen Bemerkungen gefunden, aber ein Blick ins Auge von Tennessees Partner verriet, dass diesem hierfür der Humor abging. In der Tat, er war ein eher ernster Mann. Und diese Ernsthaftigkeit zeigte sich insbesondere bei Schlägereien. In der Zwischenzeit hatte sich Volkes Stimmung gegen Tennessee gewandt. Als Glücksspieler war er stadtbekannt. Dass er ein Dieb sei, vermutete man. Dieser Verdacht fiel nun auch auf Tennessees Partner zurück. Nach der eben erwähnten Affäre konnte dessen ungetrübte Zuneigung zu Tennessee einzig dadurch erklärt werden, dass sie Komplizen seien. Nun, zumindest die Schuld von Tennessee trat bald offen zutage. Eines Tages begegnete er einem Fremden auf dem Weg nach Red Dog. Dieser erzählte später, Tennessee habe ihm die Zeit mit interessanten Anekdoten vertrieben, das Gespräch jedoch mit den Worten beendet: »Und nun, junger Mann, bitte ich um die Aushändigung von Messer, Schusswaffen und Geld. Sehen Sie, Ihre Waffen könnten Ihnen in Red Dog Ärger einhandeln und Ihr Geld die charakterlich Schwachen in Versuchung führen. Sie sagten, Sie sind in San Francisco wohnhaft. Nun, ich werde mir erlauben, bei Gelegenheit vorbeizuschauen.« Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass Tennessee seinen Sinn für Humor auch bei der Arbeit nicht vernachlässigte. Diese Heldentat war seine letzte. Red Dog und Sandy Barr verbündeten sich gegen den Straßenräuber und begannen eine veritable Hetzjagd auf Tennessee. Als sich die Schlinge um ihn zuzog, machte er einen verzweifelten Fluchtversuch, ballerte wild auf die vor dem Saloon versammelte Menge und floh den Grizzly Canyon hinauf. An dessen Ende traf er auf einen kleinen Mann auf einem grauen Pferd. Die Männer sahen sich einen Moment lang schweigend an. Beide waren völlig von sich selbst überzeugt und furchtlos. Sie gehörten einem Menschenschlag an, der im 17. Jahrhundert heldenhaft genannt worden wäre. Im 19. Jahrhundert jedoch konnte man nur von purem Leichtsinn sprechen. »Ja, was haben Sie? Ich will sehen«, sagte Tennessee ruhig. »Zwei Bauern und ein Ass«, sagte der Fremde gelassen, indem er zwei Revolver und ein Bowie-Messer zeigte. »Der Stich geht an Sie«, erwiderte Tennessee, warf seine Pistole weg und ritt mit seinem Häscher zurück. Es war ein warmer Abend. Die kühle Brise, die normalerweise nach Sonnenuntergang von den bewaldeten Bergen her Einzug hielt, war heute ausgeblieben. Der kleine Canyon war voll von stickig, harziger Luft und das verrottende Treibholz an der Sandbank verströmte widerwärtige Ausdünstungen. Und nach der Aufregung des Tages wollten die aufgewühlten Gemüter im Camp einfach nicht zur Ruhe kommen. Gegen die Schwärze der Pinien setzten sich die beleuchteten Fenster des Telegrafenamts deutlich ab. Durch die vorhanglosen Scheiben konnten die draußen Wartenden beobachten, wie sich im Innern das Schicksal von Tennessee entschied. Und über alles erhob sich die Sierra, ins schwarze Firmament eingraviert, weit weg, und ihre Teilnahmslosigkeit wurde nur noch von der der Sterne übertroffen. Die Fairness, mit der Tennessees Prozess durchgeführt wurde, war im Rahmen dessen, was man von einem Richter und Geschworenen erwarten durfte, die glaubten, mit ihrem Urteil die Regelverstöße bei Festnahme und Anklage rechtfertigen zu müssen. Das Gesetz von Sandy Barr war unerbittlich, aber nicht rachsüchtig. Die Aufregung der Jagd war vorbei. Nun, da Tennessee sicher in ihren Händen war, waren sie nur zu bereit, geduldig jeglicher Verteidigung zu lauschen, auch wenn sie sich hinsichtlich deren Unzulänglichkeit bereits völlig im Klaren waren. Im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Satz sollte auch hier gelten. Allein, sie hatten keine Zweifel. Schon aus Prinzip würden sie ihn hängen, und daher räumten sie der Verteidigung größere Freiräume ein, als die demonstrative Sorglosigkeit des Angeklagten zu erfordern schien. Der Richter schien nervöser zu sein als der Gefangene, der sich über die von ihm erzeugte Aufregung diebisch zu freuen schien, ansonsten aber unbeteiligt blieb. »Ach, ich werde bei diesem Spiel aussetzen«, war seine gut gelaunte Antwort auf jegliche Frage. Der Richter, derselbe Mann, der ihn gefangen genommen hatte, verspürte vages Bedauern, ihn im Canyon nicht sofort erschossen zu haben, vertrieb diesen Gedanken aber als eines Juristen unwürdig. Als es an der Tür klopfte und Mitteilung gemacht wurde, dass Tennessees Partner hier sei, um für den Angeklagten zu sprechen, da wurde er sofort vorgelassen. Möglicherweise stellte er für die jüngeren Geschworenen, denen die Gedankenschwere der Vorgänge lästig zu werden schien, eine willkommene Abwechslung dar. Denn Tennessees Partner war keineswegs eine imposante Persönlichkeit. Klein, stämmig, mit sonnenverbranntem Gesicht, gekleidet in einen weiten Pullover und Hosen, die über und über mit rotem Lehm beschmutzt waren, hätte er wohl nirgendwo guten Eindruck hinterlassen. Hier jedoch wirkte er geradezu lächerlich. Als er sich bückte, um seine schwere Tasche abzusetzen, wurde deutlich, dass die Flicken, mit denen seine Hosen ausgebessert worden waren, ursprünglich weit weniger anspruchsvollen Zwecken gedient hatten. Dennoch kam er würdevoll näher. Nachdem er die Hand einer jeden Person im Raum mit angestrengter Herzlichkeit geschüttelt hatte, wischte er sein ernstes Gesicht mit einem roten Taschentuch, das nur wenig heller als sein Gesicht war. Dann legte er seine kräftige Hand auf den Tisch, um sich abzustützen, und sprach zum Richter.
»Kam grad vorbei«, begann er entschuldigend, »und dachte, ich könnte mal reinschauen und sehen, wie's mit Tennessee da drüben läuft, meinem Partner. Oh, ist ein heißer Abend. Kann mich nicht erinnern, hier jemals so eine Hitze erlebt zu haben.«
Er hielt einen Moment inne, doch da ansonsten niemand Anstalten machte, in seinen meteorologischen Erinnerungen zu kramen, suchte er erneut Zuflucht bei seinem Tuch und wischte damit sorgfältig über sein Gesicht. »Haben Sie irgendetwas zugunsten des Angeklagten zu sagen?« sagte der Richter endlich.
»Ah, so ist es«, sagte Tennessees Partner erleichtert. »Ich bin hier als Tennessees Partner. Ich kenne ihn schon fast 4 Jahre. Mal zusammen, mal getrennt. Im Guten wie im Schlechten, nass und trocken. Es stimmt, seine Art ist nicht wie die meine, aber ich kenne ihn durch und durch. Und ihr fragt mich, so ganz im Vertrauen, von einem Mann zum anderen, wissen Sie irgendwas zu seinen Gunsten? Und ich frag euch, so ganz im Vertrauen, von einem Mann zum anderen, was sollte ein Mann von seinem Partner denn wissen?«
»Ist das alles, was Sie zu sagen haben?« fragte der Richter ungeduldig. Er spürte wohl, dass Gefahr im Verzug war, denn im Gerichtssaal kam gute Laune auf und sogar Mitleid regte sich.
»Ja, so ist es«, fuhr Tennessees Partner fort. Kommt mir nicht zu, irgendwas gegen ihn zu sagen. Wie sieht's aus? Hier ist Tennessee, braucht mal wieder Geld. Aber er will seinen alten Partner nicht anpumpen. Und, was macht er, der Tennessee? Passt einen Fremden ab und schnappt ihn sich. Und ihr passt ihn ab und schnappt ihn euch. Sache ist wohl klar. Und ich, als ein anständiger Kerl, frag euch, die ihr anständige Kerle seid, ob's nicht so ist.